Mein Mikro geht schon? Ja. Könnt ihr alle gut hören? Also, es ist eine Weile her, dass ich vor so einem Saal gestanden habe. Ich glaube, 10 Jahre mittlerweile. Wieder ein cooles Gefühl. Also, herzlich willkommen. Wir halten euch heute einen kleinen Vortrag über unsere Software Open Cloud Exzellentes File Management. Die meisten von euch haben aus der Presse schon mitgekriegt oder aus dem vorherigen Talk, wer wir sind. Ich stelle uns trotzdem mal kurz vor. Und zwar, wir gehören zur Heinlein-Gruppe. Aus unserem Haus kommen Mailbox.org, Open Talk und jetzt auch Open Talk. Aber wie gesagt, habt ihr alles gerade schon gehört von Per? Wenn nicht, gibt bestimmt eine Aufzeichnung, könnt ihr euch später anschauen. Ja, wer sind wir jetzt? Flo, fangen wir an.
Eine Sekunde, könnt ihr mich hören? Geht das? Ist ein bisschen schwierig selber. Test, Test. Hallo, hallo. Aha.
Was machst du?
So, ich musste kurz zu meinem Slide gehen. Also, hi, mein Name ist Florian Schade. Ich bin einer von dem Team, das von Pierre erwähnt worden ist, das mit in die Heinlein-Gruppe gegangen ist, mit Open Cloud. Und was tue ich? Ja, ich bin, für mich selber ist es mir immer wichtig, nicht zu sagen, ich habe mich auf dieses eine Thema alleine spezialisiert. Deswegen ist Fullstack für mich ein sehr wichtiges Thema, dass ich nicht den Anschluss verliere am Frontend, dass ich nicht den Anschluss am Backend verliere. Und generell ist mir Technologie sehr wichtig. Mir macht es viel Spaß. Ich finde Freude darin, Projekte selber auszuprobieren, neue Sprachen zu lernen und mich auch ganz besonders mit neuen Technologien zu beschäftigen.
Gut. So. Also, ich bin Christian Richter, auf GitHub oder Matrix unterwegs als Dragon Chaser. Bin Open Source Wiederholungstäter, habe ein paar Jahre bei SUSE gearbeitet, danach bei OnCloud und habe jetzt zu Open Cloud gewechselt. Mache dort hauptsächlich Backend und ein bisschen Infrastrukturdinge. Ja, kleiner Funfact nebenbei. Ich bin hier 3 Dörfer weiter aufgewachsen und ist tatsächlich mein erster CLT. Ich habe es vorher nie geschafft herzukommen. Ich finde das gerade mega cool. So, natürlich, wir sind nicht wir beide alleine. Wir sind ein komplettes Team. Wir sind 15 Leute, mittlerweile glaube ich sogar schon mehr. Da sind ein paar Avatare von den Leuten, die dabei sind. Das komplette Team seht ihr natürlich in unserer GitHub Orga. Ja, natürlich jetzt erstmal die große Frage, was ist Open Cloud überhaupt? Die meisten von euch kennen natürlich so Sachen wie Nextcloud, OnCloud, you name them. Wir sind da einen Schritt weiter gegangen und haben das quasi von Grund auf neu gebaut. Wir sind ein modernes, kollaboratives File Sync and Share. Das Ganze ist geschrieben in Go, aktuell komplett in Go. Ist natürlich auch kein Problem, über die Microservices, die wir verwendet haben in der Architektur, mit anderen Sprachen weitere Extensions zu schreiben. Wir haben großen Augenmerk auf Skalierbarkeit gelegt. Das heißt, letztendlich, wie der Per im letzten Talk schon gesagt hat, kannst du das auf deinem kleinen Raspberry Pi im Keller laufen lassen für deine Familie oder du kannst ein komplettes Rechenzentrum damit zufahren, wenn du ein paar Millionen User da rein haben möchtest. Das ganze Ding ist erweiterbar um Web-Apps, Pro.io, Office Suites, you name them. Zeige ich euch später und eigentlich unser Killer-Feature ist Spaces. Zeige ich euch gleich alles noch in einer Live-Demo, die hoffentlich funktioniert. Ihr kennt dieses klassische Spaghetti-Sharing in eurer Storage. Ihr habt 5000 Dateien, die mit 7000 Leuten geteilt sind und am Ende verliert jeder die Übersicht. Wir haben uns da was radikal Neues einfallen lassen und teilen quasi sogenannte Spaces auf, die so im Prinzip Arbeitsgruppen oder Teil-Share-Gruppen sind. Genau. Jetzt machen wir eine kleine Challenge. Wir machen Open Cloud, wir installieren Open Cloud in 10 Minuten. Unter 10 Minuten, schauen wir mal. Genau. Also wir haben das Ganze hier ein bisschen vorbereitet. Wir liefern, ja, man sieht das gut, ja, man sieht das gut. In unserem GitHub-Repository gibt es ein Beispiel Deployment. Und von dem leiten wir das Ganze mal ab. Das Ganze könnt ihr einfach mit Docker Compose hochfahren. Das bringt euch standardmäßig mal einfach nur ein Traffic mit und Open Cloud selbst. So, das Ganze natürlich, wir arbeiten hier lokal auf der Maschine, deswegen lasst euch von den Zertifikatswarnungen. Kann ich machen dann. Deswegen muss ich das Zertifikat jetzt mal akzeptieren. Ja, und jetzt haben wir hier schon eine lauffähige Cloud. Jetzt ist natürlich so, es ist noch eine Session da gewesen. Normalerweise würdet ihr erst den Login-Screen sehen. Wir haben das System natürlich vorher getestet, weil ganz blank geht man in so eine Präsentation auch nicht rein. Also, standardmäßig liefern wir ein Authentifikationssystem mit, wo ihr lokal User für kleine Gruppen anlegen könnt. Das ist alles in die UI integriert. Das haben wir hier in unseren Admin-Settings drin. Könnt ihr User anlegen für Familie und so weiter. Wenn ihr jetzt natürlich jetzt auf eine größere Installation skalieren wollt, dann ist es natürlich auch kein Problem, Keycloak oder irgendeinen anderen externen IDP anzubinden. Ja, was können wir alles? Ich meine, so ein klassisches Interface kennt ihr von vielen. Ihr habt eben, ihr könnt Nutzer anlegen. Ihr habt ganz normal eure Files-Applikation, wo ihr Dateien hochladen könnt und so weiter. Und das eben angeschnittene Feature Spaces versteckt sich bei uns hier im Seitenmenü. Und da könnt ihr einfach einen neuen Space anlegen. Beispiel, man hat jetzt eine große Konferenz zu organisieren, wie es CLT, und möchte dort seine ganzen Dokumente ablegen. Wir nehmen jetzt aber nicht das klassische Beispiel Buchhaltung, weil das wäre zu langweilig. Könnt ihr hier einen Space anlegen, natürlich den auch ein bisschen stylen. Ups, das war nicht das, was ich suchte. Verklickt. Genau. Nehmen wir mal ein lustiges Emoticon. Könnt das Ding stylen. Am Ende könnt ihr dem Space dort einfach Leute hinzufügen. Also zum Beispiel haben wir hier die gute Lynn Conway. Die möchtet ihr gerne als Viewer in dem Space drin haben, als Editor oder sogar als Manager. Dann habt ihr letztendlich einen geteilten Arbeitsbereich, in dem ihr Dateien für nur diese Gruppe verwalten könnt. Die sind komplett isoliert von anderen Arbeitsbereichen, von anderen Spaces und auch von eurem Personal Space. Klassisches File-Sharing mit Leuten funktioniert natürlich wie gehabt, wie in allen anderen Systemen auch. So, dann können wir einfach mal ein paar Sachen hier in diesen Space hochladen. Da piepst jemand mit dem anderen Logo. Right. Nein, da wollte ich nicht. Da wollte ich hin. Wow, das ist der Demo-Effekt. Normal funktioniert Drag and Drop. Was zum Henker jetzt? Ja, der peinliche Moment, wenn man eine Live-Demo macht. Ja, ich merke es. So, so funktioniert das auch. Das ganze Ding bringt einen netten kleinen Thumbnailer mit, indem ihr einfach Daten ablegen könnt. Na gut, jetzt haben wir hier irgendwie ein sehr schlichtes File-Management-System. Wir sind eigentlich fertig. Wie viele Minuten habe ich das gebraucht? 9. Nee, wir haben ja vorher noch geredet. Wir sind erst 13.09, es war schneller. Aber dann bauen wir uns das Ding doch ein bisschen noch erweitern, das war eine Office-Suite und irgendwie eine kleine Suchengine wäre natürlich auch geil, oder? Ja, ja, das war gerade, Moment. So. Das Ganze ist natürlich hier vorbereitet. Wie gesagt, das komplette Example findet ihr in unserem GitHub-Repo. Ich habe es jetzt einfach halb ein Bild entschlackt, den Rest hier runtergeschoben. Da müsst ihr euch nicht drum kümmern erstmal. Wer das machen will, bitte tut es mir einen Gefallen, lest einfach das Compose-File durch und dann versteht ihr das, wer damit gearbeitet hat. So, dann fahren wir das Ding einfach neu hoch. Er baut uns jetzt hier gleich ein Collabora mit dran. Das dauert ein bisschen. Genau, und der hat auch schon den Suchindexer mit dran gebaut. Das ist Ticker. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch Ticker? Ticker ist von der Apache Foundation. Das ist ein Metadatenextraktionssystem, der analysiert im Prinzip Daten, die ihr ihm gibt, auf Content. Das heißt, ihr könnt damit PDFs komplett durchsuchbar machen, Textdateien durchsuchbar machen und so weiter. So, jetzt haben wir das ganze Ding hochgefahren. Haben jetzt hier am Ende unsere 5 Container mit einer Office Suite, hoffe ich, und so, auch hier muss ich leider das Zertifikat akzeptieren. Normalerweise, wenn ihr das auf einem echten System ausrollt, habt ihr direkt ein Let's Encrypt dafür, davor und habt damit funktionsfähige Zertifikate. Haben wir natürlich hier auf dem Testsystem nicht, deswegen dieses händische Zertifikatsmanagement. So, jetzt haben wir, wenn wir hier mal refreshen, auch ein neues Zertifikat bekommen, weil das ist so eine komische Eigenart von Traffic. Jetzt haben wir hier drin eine Integration für eine komplette Office Suite. Das heißt, aktuell wir verwenden Collabora, theoretisch könnt ihr auch ohne Probleme OnlyOffice, wer es mag, oder in der Theorie müsste, glaube ich, sogar O365 funktionieren. Genau. Ja, jetzt haben wir hier eine vollwertige Office Suite. Das Interessante an dem Ding, das Ding ist kollaborativ. Das heißt, ihr könnt innerhalb eure Spaces oder mit den Leuten, wo ihr diese Daten geshared habt, zusammen in diesen Dokumenten arbeiten wie in einem Pad oder wie es halt die Großen von Microsoft auch tun. Ja. Flo, hilf mal aus. Was wollte ich noch zeigen? Ach genau, wir wollten Ticker noch zeigen. So, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Wir laden jetzt einfach mal Moby Dick da hoch. Seht ihr, jetzt funktioniert auch Drag and Drop gleich. Und wir können natürlich auch die Präsentation, die wir hier gerade halten, direkt hochladen. So, natürlich sehr schnell, abhängig von der Internetverbindung, wo ihr das hostet, ist das entsprechend langsamer oder schneller. So, unsere Suche oben, seht ihr, dort könnt ihr jetzt direkt nach... ich bin zu doof, Welt zu schreiben. Ich schreibe mal Weltler. Sowas, genau. So. Jetzt suche ich nach Wahl und kriege natürlich als erstes Ergebnis gleich den Moby Dick, den ich da hochgeladen habe und kann mir den auch direkt hier drinne herholen. So, integriert habe ich übrigens neben dieser Office Suite von Haus aus einen Texteditor, der Markdown und Text kann, was so für einfache Notizen immer ganz praktisch ist. Und wir haben einen App Store. Das ist aber kein klassischer One-Click-Install-App Store, wie ihr ihn von Nextcloud kennt, sondern die Zielgruppe hier ist der Admin. Der bietet euch eine Ladung von Apps an, die ihr selbst runterladen und eure System integrieren müsst. Genau, wie das Ganze funktioniert, wird es, glaube ich, Flo euch zeigen. Mit der nächsten. Genau, dann gebe ich jetzt einfach das Mikrofon mal an Flo weiter und machst du weiter. Falls ich da.
Ich weiß, alles gut. So, hey, hallo. Danke an Christian, er hat uns jetzt ja schon mal eine ganz gute Übersicht gegeben über das, was wir können. Ich möchte da noch mal ein paar Takte auch dazu sagen, was es mit diesem App Store hier auf sich hat. Wie der Christian schon meinte, dass ich die Applikation, da kann ich jetzt nicht draufklicken und sagen, installiere mir die und ich mache kurz einen Reload und die laufen. Das ist eher was für einen Administrator. Für die Sachen, die ihr hier seht, bieten wir auch dedizierte SDKs an. Das bedeutet, dann kleine Extension für zu schreiben, sagen wir jetzt mal zum Beispiel einen Datenviewer für medizinische Daten wie Röntgenbilder oder ähnliches. Das ist kein Hexenwerk. Natürlich vorausgesetzt, dass es dann irgendwo draußen ein Framework oder ein Projekt gibt, das es unterstützt. Und das dann hier zu integrieren, würde ich jetzt behaupten, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, das kann man in 15 Minuten schaffen. Das ist schön, wir werden später auch so einen, wie wir das nennen, Viewer zeigen als Beispiel. Aber jetzt würde ich ganz gerne nochmal kurz ein bisschen retrospektiv auf die Dinge eingehen, die wir bisher gesehen haben. Also wir haben kurz angeschnitten, dass wir FileSync and Share können und dass wir das Konzept, was für uns FileSync and Share bedeutet, hier und da ein klein wenig überdacht haben, indem wir mit Spaces arbeiten, was eine einfache Möglichkeit ist, viele Personen gemeinsam an einen Tisch zu bringen und zusammen an Dateien zu arbeiten, zu verwalten oder unter Umständen sogar weitere Personen mit an den Tisch einzuladen. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit und vor allem, man hat dann im Vergleich zu Sharing nicht mal dieses Bottleneck, was man sonst hat, dass es immer diesen Single Point of Truth gibt, den Sharer, den Ursprung der Datei. Das hast du hier alles nicht mehr, weil du hast viele Personen an deinem Tisch und du kannst sagen, jetzt bist du der Gastgeber, ich übergebe jetzt einfach diese ganze Aufgabe an dich. Und dadurch haben wir schon in vielen Projekten auch gesehen, das vereinfacht vieles. Das macht die Zusammenarbeit einfach. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel Lerngruppen oder Studiengruppen habe, ist das ein sehr schönes, profanes Mittel, allen Personen die notwendigen Daten zur Verfügung zu stellen. Wir haben kurz über das Thema File-Extraktion mit Tika gesprochen. Tika, wie der Christian schon sagte, ist ein sehr schönes Projekt von der Apache Foundation. Das unterstützt jetzt PDF, ist ein triviales Exempel dafür. Ich kann als Beispiel heranziehen MP3s, wo ich mir Metadaten rausziehe. Ich kann mir Bilder heranziehen, wo ich mir die Longitude und Latitude raussuche. Also da sind wirklich sehr, sehr viele Metadaten extrahierbar durch das Tika und diese verarbeiten wir und spielen ein. Frage?
So größer.
Den Screen. Ah, Christian? Ach so, Apple Plus und Apfel Plus meinst du? Entschuldigung, ja, ich oute mich. Für mich ist es ganz toll, auf der Maschine zu arbeiten. Ich bin Apple-User. Also jetzt, ihr habt eure 5 Minuten, zieht es über mich her, kann ich mit umgehen. Ist in Ordnung für mich. Gut, zurück zu Tika. Also wir extrahieren Metadaten, wir extrahieren diese Daten aus verschiedenen Sourcen und dann legen wir die bei uns auch in einer Suchengine ab, die wirklich Teil unseres Binaries ist. Jetzt kann man darüber streiten, ob das vielleicht der gute oder der schlechte Weg ist. Ja, es gibt da draußen sehr viele Projekte, die auch dementsprechend größere Skalierungen zulassen, aber für uns ist Einfachheit. Der Benutzer, Der Benutzer soll wirklich bei uns im Vordergrund stehen. Das bedeutet, die Zeit von, ich gucke mir das an, ich lese mir das durch, ich lade es mir runter, soll einfach sein und es soll wirklich nicht allzu lange dauern, das Ganze zu tun. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir hier Tika nehmen, was für uns den Volltextindex zur Verfügung stellt. Und das ist aus meiner Sicht auch der richtige Weg. Und ja, es gibt auch die Möglichkeit, weitere Systeme da anzubinden. So, jetzt komme ich mal zu meinem Teil. Wir haben jetzt ein paar wirklich serious Extensions gesehen. Christian hat das Collabora gezeigt, was das kollaborative Editieren von Dateien ermöglicht. Jetzt ist es ja auch so, wenn ich mit vielen Menschen an einem so einem Space arbeite, dass es passieren kann, dass da jemand Daten hochlädt, die Viren beinhalten. So, selbstverständlich, wir bieten auch Unterstützung out of the box, Virenscanning. Und das Ganze tun wir auf zwei Art und Weisen. Die einfache Art und Weise ist, dass wir das Ganze über eine Socket-Connection machen. Die andere Möglichkeit, und ich denke, das wird die wesentlich interessantere sein, ist, dass wir das ICAP-Protokoll unterstützen. Das bedeutet, du kannst da ganz, ganz viele verschiedene Virenscanner anschließen. Das zeige ich auch gleich. Ich möchte aber noch ganz kurz, bevor wir das machen, wie wir das tun. Und zwar haben wir etwas, das nennt sich Post-Processing. Das ermöglicht uns, Dateien, die hochgeladen werden, asynchron zu behandeln. Das heißt, die Dateien, die Bytes, die kommen an, die werden bei uns erstmal isoliert, behandelt, abgelegt. Und im Hintergrund laufen da unterschiedliche Prozesse los, die diese Daten verarbeiten. Das ist, wie Christian schon gezeigt hat, Thumbnailing. Das ist so ein kleines, relativ triviales Beispiel. Das ist Virenscanning, wie ich gerade eben angesprochen habe. Das ist Extraktion von Text, diese Daten dann auch im Suchindex zur Verfügung zu stellen. Und da kann auch mehr passieren. Also diese Post-Processing-Steps, wie wir nennen, die sind erweiterbar. Und das ist auch hier wieder verhältnismäßig einfach. Wir bieten dann ein kleines SDK zur Verfügung, das es ermöglicht, mit diesen Daten umzugehen und dann darauf zu reagieren. Ein Beispiel, das zeige ich auch sofort, ist, wir haben etwas integriert, das ist aus dem Open Policy Agent genommen, das ist Rego. Rego ist eine Möglichkeit, Regelwerke zu beschreiben. Also Policies für Dateien oder firmenweite Policies auf Metadaten innerhalb von Dateien zu definieren. Und genau das würde ich euch jetzt noch viel, ich habe jetzt sehr viele Themen aufgebracht, würde ich jetzt auch ganz gerne nach und nach mal zeigen. So, jetzt, ich bin Maple-User, bitte verzeiht mir, falls es jetzt nicht gleich funktioniert. So. So, also, was haben wir bisher? Wir haben das Open Cloud am Laufen, wir haben das Collabora am Laufen, wir haben das Tika am Laufen. Jetzt nehme ich ClamAV dazu. Und was ich jetzt hier sage ist, ich möchte ein paar Additional Services starten. In dem Fall ist es jetzt hier Policies und Antivirus. Und was ich für die Policies tun muss, da ich gesagt habe, dass wir versuchen, da so flexibel möglich zu sein, dass ich jetzt für unseren Proxy ein Policies Query definiere. Wir können das vielleicht wichtig, warum ich jetzt Proxy sage, zu erklären. Wir haben die Möglichkeit, an zwei Stellen mit diesen Policies einzugreifen. Das ist einmal sehr, sehr früh im Proxy bei uns. Da kann ich Dinge tun, die auf Dateinamen, File-Types etc. sich beziehen. Das ist schnell, da wird wenig evaluiert und da wird auch wirklich an der vordersten Front abgelehnt, sollte irgendetwas gegen diese Policy verstoßen. Beispiel, eine Medienagentur arbeitet gerne mit PSDs, aber das nimmt zu viel Platz in der Cloud in Anspruch. Und deswegen sagen wir jetzt, okay, PSDs sind verboten, bitte lade TIFFs hoch. Das ist einfach vom Platzaufwand her weniger. Das kann ich sehr früh verbieten und dann ist es einfach nicht mehr möglich an dem Moment. So, dann machen wir das. Ups. Da. Ah, okay, super. So, jetzt starte ich den Docker Compose durch. Und jetzt sind diese zwei Services hinzugekommen. Dauert wieder einen kleinen Moment. So, dann gehen wir mal hier hin. So, ich gehe jetzt mal in dieses Space, was der Christian angelegt hatte für uns. Bitte? Ah, okay, danke. Steuerung ist wo? Das Control. Das ist die Apple-Taste für mich. So, da sind wir wieder. So, jetzt lade ich meine Datei hoch. Du hast den Drop direkt oben. Ich würde es aber gerne so machen. So. So, zum Virenscanner. Was wir jetzt hier haben, ich lade jetzt hier, das ist eine ZIP-Datei, das demonstriert auch ganz schön, dass wir nicht nur auf Dateien direkt eingehen, sondern dass wir auch die Möglichkeit haben, Dateien innerhalb von Archiven zu evaluieren, anzusehen und dann auf Basis deren einzelnen Entscheidungen zu treffen. Jetzt lade ich mal diese eCigar hier hoch und das ist ein schönes Beispiel dafür. Nein. Ist das hochgeladen?
Nee, stimmt. Ah, warte.
Cool. Christian, stell dich mal zur Seite, das kriegen wir alles hin. Dankeschön. Danke. Das ist jetzt wieder ein ganz schönes Beispiel dafür gewesen, dass es einen aus der Spur bringt, wenn einem rechts ins Ohr geredet wird. Ich versuche mich kurz zu fangen. Okay, danke. Okay, also wir haben jetzt gezeigt, wir können auch innerhalb von ZIP-Dateien Viren detektieren. Das Ganze machen wir jetzt hier über eine Socket-Connection, aber wie gesagt, das ist auch über ein anderes Protokoll möglich. Dann jetzt mal ganz kurz zu dem Thema Extensions nochmal zu kommen. Es ist ja so, es gibt da draußen, Moment, ich öffne kurz meine Meetings Notes. Es gibt ja viele Möglichkeiten oder wichtige Dinge, die man in Extensions tun kann. Das ist Collabora, Antivirus, Post-Processing, wie ich gerade gesagt habe. Aber um jetzt unser SDK zu demonstrieren, würde ich euch auch gerne zeigen, dass es möglich ist, da schönere Sachen oder diese Art von Viewern zu machen. Und deswegen würde ich jetzt hier gerne ein NES-Spiel hochladen. Für den, die es nicht kennt, das war früher so ein Computer, das hast du per VGA bei dir am Heimfernseher angeschlossen und wie ihr seht, es geht nicht. Warum geht es nicht? Naja, wir haben gerade über Policies gesprochen und die Policies untersagen gerade eben NES-Spiele hochzuladen. Deswegen müssen wir jetzt ganz kurz da reingehen und ich zeige euch auch mal kurz diese Rego-Rules. So, da gehen wir mal ganz kurz hier hin, gehen hier auf Config, Open Cloud, Policies. Und ihr seht jetzt hier drin, ich habe hier drei Rego-Dateien drin liegen. Das eine ist die Post-Processing-Rego, die schauen wir uns jetzt nicht im Detail an. Die wäre dafür gedacht, dass ich nach dem Upload sage, okay, im Post-Processing gehe ich jetzt her und schaue zum Beispiel verbotene Worte innerhalb von Dateien mir an. Wisst ihr, eine Textdatei, wo Forbidden Word drin steht, wird die abgelehnt. Und da könnte man auch dann genauso Dinge mit definieren wie Regexes kann man da rein tun. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, okay, man versucht zu analysieren, werden da irgendwelche, über AI, werden da, sind da irgendwelche geschützten Dinge drin. Also da gibt es relativ viele Möglichkeiten bei uns. Und was uns jetzt interessiert, ist die Proxy-Rego, weil wir verbieten die NES-Extension. Ist das in der Utils drin? Na, dann gehen wir doch da rein. So, hier oben haben wir jetzt, das ist jetzt kein fest vorgeschriebenes Regelwerk, das ist einfach jetzt nur eine Beispieldatei von uns. Da kann man wirklich drin tun, alles was von Rego erlaubt ist, hat man hier die vollkommene Möglichkeit drüber. Und wir haben jetzt hier unsere per Default erlaubten Dateiendungen drin und da nehmen wir jetzt mal einfach die Dateiendung. NES mit auf. Helf mir mal ganz kurz.
Das war der Code des US International, was uns hergezogen. Ja. Machen wir bitte nicht. Ich kenne den Titel nicht, ich nehme
den. Du bist schon raus.
Ja.
Da musst du.
Ja, ich nehme jetzt auch Wim, das dann ist schneller.
Es.
Ja, so ist es auch mit dem Lachen, aber das ist einfach so geht. Jeder nimmt, jeder kennt.
Vielleicht könnt ihr euch erinnern, es gab mal eine schöne Werbung, wo ein Apple und ein anderer Computer sich in einem Werbespot in einem Werbefilm unterhalten haben, gestritten haben. Ich denke, das passt da ganz gut.
Genau. Also ich speichere es und dann kannst du es...
Sehr gut. So, ich muss jetzt dafür nichts durchstarten. Nach dem Editieren von der Datei, die wird wirklich jedes Mal, die wird gecached, es wird auf den Zeitstempel geguckt, dann wird geschaut, muss die re-evaluiert werden oder kann ich die einfach so, wie sie ist, das Regelwerk weiterhin nutzen. Das heißt, kein Durchstarten ist notwendig. So, und jetzt gehen wir nochmal hierher. Und wenn es jemand gut mit mir meint, dann wird das auch funktionieren. Laden wir das nochmal hoch und jetzt seht ihr, hier ist es da. Das Ganze dauert jetzt 10 Sekunden. Das ist einfach nur dafür gedacht, wir haben da einen Schritt im Post-Processing kurz eingebaut, der sagt, warte einfach mal 10 Sekunden, bevor du die Datei freigibst. Das ist einfach eine kleine Demonstration fürs Post-Processing. Jetzt seht ihr, die ist nicht mehr transparent, die Datei. Was wir hier tun, das Nova-NES, das ist ein GitHub-Projekt, das ist ein Open-Source-ROM, das heißt, wir nutzen da auch nicht irgendwelche bösen ROMs, die wir nicht sollten. Das ist alles total valide. So, jetzt wenn ich hier reingehe, dann kann man sehen, dass hier, da muss ich jetzt wieder ein bisschen kleiner machen. So, ja, und wenn ich jetzt hier reingehe und dann könnte ich da jetzt ein Spiel spielen. Das mag jetzt hier vielleicht ein bisschen lustig wirken, aber das soll jetzt nur ein Beispiel dafür sein, wie einfach ist. Das Ganze sind, ich glaube, 20 Zeilen an Code. Wir benutzen dann Open Source Projekt. Das Frontend ist bei uns ist ja in Vue. Und da gibt es einen schönen Player für NES auf Vue-Basis. Und die Integration für uns, wir haben da, ich glaube, 10 Zeilen Code insgesamt gebraucht, damit es funktioniert. So, dann schauen wir mal. So. So, also wir haben über Policies gesprochen, wir haben ein kurzes Beispiel von so einem Viewer gezeigt und was wir auch, ja, das ist vielleicht noch ganz interessant, auch ein schöner Viewer, hier zum Beispiel, da, wo haben wir es? Gehen wir zum nächsten. Das lasse ich jetzt raus, ich denke, das wird noch ein bisschen buggy sein. Bisschen zur Architektur, also wir haben hier das Backend, das OpenCloud Backend, wir haben das Frontend von OpenCloud, was in Vue geschrieben ist. Wir haben ein Projekt im Einsatz, was sich Reva nennt, das ist von der CS3.org. Danke Christian. So, wir haben den Webclient, das habe ich gerade schon angesprochen, den könnt ihr auf GitHub finden, da sind wir auch immer ganz froh drüber. Wenn da Menschen reingehen, dass unsere Software benutzen und auch Feedback liefern, Issues erzeugen, gerne auch Diskussionen starten, da sind wir immer offen dafür. Dasselbe gilt natürlich auch für unser Backend, das ihr auch unter opencloud.eu/opencloud finden könnt. Reva, was ist Reva überhaupt? Reva ist ein Projekt von der CS3.org. Das ist eine Plattform, die dafür da ist, Interoperabilität anzubieten und die ist eben auch in Go geschrieben. Das ist die Bridge für uns zwischen dem Filesystem und von OpenCloud und es verwaltet auch Dinge wie die Sharing-Daten, die Metadaten und das Ganze wurde ursprünglich gestartet von CERN. Und zu finden, wir haben jetzt hier bei uns auch einen Fork aktuell davon am Laufen, ist es entweder unter der CS3.org oder bei uns der Fork, der jetzt, es wird ja am Donnerstag ein Release von uns kommen, wo auch zum Thema Filesystem einiges passieren wird. Ich weiß nicht, ob wir darauf, sollten wir da vielleicht mal kurz ein bisschen was zu sagen? Bisher, Dateien, die wir abspeichern, liegen die auf der Platte in einem, was wir nennen DecomposedFS. Das heißt, das ist eine Anzahl von Daten, die in einem von uns, wahrscheinlich würde ich jetzt mal eher behaupten, menschenschwerlesen Format da liegen. Da kam sehr viel Feedback zu dem Thema und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, in das kommende Release die erste Version von unserem kurz am besten aus meiner Sicht beschreibt, es ist wirklich what you see is what you get. Das heißt, das, was du in unserer Open Cloud dort verwaltest, kann man sich einfach auch im File-Browser angucken oder auch umgekehrt. Das bedeutet, ihr habt einen Datenstamm, ihr mountet den bei uns und dann ist der verwertbar und verarbeitbar vom System. Und ich hoffe mal, dass das, also für mich persönlich ist es was ganz was Tolles. Ich hoffe, dass es auch auf Anklang bei euch stößt. Und wenn es da irgendwas gibt, wir sind immer total happy für Feedback. So, dann haben wir noch die LibreGraph API. Das ist eine Inspiration von der Microsoft Graph API. Das heißt, dass wir auch hier sehr, sehr schön mit anderen Clients, die bereits diese GraphSpec nutzen, kompatibel sind. Das Ganze ist im OpenAPI-Standard und das Ganze ist auch bei uns dann zu finden unter opencloud.eu LibreGraph API. Auch da sind wir immer glücklich für Erweiterungen und Feedback. Unsere Clients, die wir momentan haben, das ist unser Web-Client, das ist das in Vue geschriebene Webfrontend, was wir gerade eben gesehen haben. Das ist von Haus aus einfach mit dabei. Das heißt, in dem Moment, wenn ihr das Projekt hochfahrt, ist es Teil des Binaries. Wir bauen das, per Go über das File-System mit rein, die Daten, und die sind dann stehen da einfach zur Verfügung. Und für den Desktop haben wir auch was in Planung. Das ist momentan noch Work in Progress, wird auch bald hoffentlich released und das ist unter OpenCloud.eu Desktop zu finden. Android und iOS ist Q2 2025. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben zwar vorhin gesagt, wir sind 15 bis 20 Mann, die da aktuell dran arbeiten, aber das sind sehr, sehr viele Themen, die wir da beachten müssen. Und wir wollen das richtig tun, wir wollen das nicht schnell tun, sondern wir wollen was abliefern, hinter dem wir stehen. Und daher gibt es uns noch ein bisschen Zeit. Ja, jetzt noch mal kurz zum Thema Community und Roadmap. Community, ihr könnt uns jederzeit finden, wir freuen uns total. Open Source bedeutet aus Prinzip nicht, man muss was programmieren. Open Source bedeutet, man kann auf ganz viele Art und Weisen dem Projekt seine Hilfe geben. Man kann da sehr, sehr einfach mit Übersetzungen beisteuern. Feedback. Und Programmieren, was oft viele denken, das sehe ich zumindest so, ist nichts in einer Programmiersprache. Programmieren ist 80% im Kopf. Das ist Logik. Und auch dazu sind wir immer dankbar, wenn wir Leute bekommen, die sagen, ihr habt da einen logischen Fehler drin oder ich würde das nochmal überdenken oder vielleicht habt ihr da eine bessere Idee, das anders umzusetzen. Und das funktioniert sehr gut über Matrix oder wenn ihr wirklich direkt konkret eine Issue habt, sind wir auch sehr, sehr froh, euch bei uns in GitHub zu sehen. Da könnt ihr Issues oder auch PRs erzeugen. Da freuen wir uns sehr, da nehmen wir uns auch die Zeit und wir haben natürlich auch einige Good First Issues bei uns. Wenn es da Fragen gibt, einfach wieder Matrix kommen, uns direkt ansprechen. Wir sind da sehr hilfsbereit, zumindest ist es meine Wahrnehmung. Korrigiert mich, falls jemand andere Meinung ist. Und ja, natürlich auch per Mastodon. Wir haben auch GitHub Discussions. Es gibt natürlich Themen, die sind jetzt in Issues nicht ganz so gut aufgehoben. Bisschen generelleres und deswegen haben wir die Discussions auch da, sind wir uns froh, euch zu sehen. Und Contributions, wie es hier steht, ja bitte, wir sind wirklich, mit 15 Mann bewegt man viel, aber nicht die Welt. Wir brauchen da wirklich Hilfe, Unterstützung und Input von euch allen. Pull-Requests natürlich auf GitHub, Diskussionen und Fragen in Matrix oder eben, wie gerade eben angesprochen, GitHub Discussions. So, ich wiederhole mich? Nee, tue ich nicht. Ha. Da geht es jetzt um das Thema Roadmap. Ich weiß nicht, haben wir noch die Zeit, die ganz kurz? Haben wir noch, gut. So, dann gucken wir mal. Da ist es, genau. Meine Güte, dass ich nochmal einen PC benutze. Hier haben wir die Roadmap. Release, ich weiß nicht, weißt du, was kommt? Donnerstag, glaube ich. Ja. Diesen Donnerstag kommt von uns das nächste Release. Was wir bisher draus haben, das ist was, was wir Rolling Release nennen. Das ist mehr oder weniger eine Preview. Wir sind da stolz drauf. Wir sind der Meinung, es ist gut. Wir können aber gerade noch nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Diesen Donnerstag haben wir unser erstes wirkliches großes Release. Und da sind dann ein paar schöne Sachen da drin. Sowas wie jetzt hier auf der linken Seite steht das POSIX-FS. Die Brille ist neu, ich sehe noch nicht so gut. Ja, bitte. Danke. Ach, ein bisschen zu optimistisch, danke. Und auch das hier ist für jeden frei zugänglich. Das heißt, ihr könnt jederzeit sehen, was tun wir gerade eben, was ist das Nächste, was wir releasen werden. Und wir waren bisher auch relativ gut in den Timings, die wir einstellen. Diese, wie gesagt, am Donnerstag kommt das erste große Release von uns. Und da habt ihr mal ein Auge drauf, da habt ihr eine gute Übersicht darüber, was als Nächstes kommt. Und auch gerne hier, lasst uns reden, wenn ihr Wünsche habt, tretet auf uns zu, kommt zu uns ins Matrix und wir reden darüber. Hier sind unsere Discussions, die ich gerade eben angesprochen habe. Und hier ist jetzt nochmal das Demo. So, warte mal, ich muss wieder zurück. Drei ist es, danke. So, ja, Q&A, da wollte ich jetzt vielleicht noch, wir haben jetzt 36, da kann ich jetzt vielleicht noch kurz eine Kleinigkeit mit einschieben. Ich muss immer drauf rumreiten. Wir sind diese 20 Leute und wir können jetzt nicht die komplette Q&A wirklich jedes Mal händisch erneut durchlaufen.
Das haben
das Chor, was du meinst.
Das kann, ja, es ist auch Qualität für mich. Es zählt für mich einfach in diesen Themenblock hier mit rein. Um euch einen kurzen Überblick zu geben, was es bedeutet, so einen relativ breiten und weiten Stack zu maintainen, zu releasen und da auch die Community dahinter zu betreuen und Hilfestellung zu leisten. Wir nutzen Woodpecker als CI. Wir haben uns dazu entschieden, dass auch ein sehr schönes Open-Source-Projekt ist, was auch diesen harten Weg, wie von Klaas schon gut angesprochen, des Forkings durchlaufen hat. Das ist jetzt bei uns im Einsatz. Und was passiert bei uns in der CI? Wir haben ein sehr großes Augenmerk auf das Thema Unit-Testing. Wir haben auch für unser Frontend, natürlich haben wir da auch Unit-Tests, aber was wir auch tun ist, wir führen End-to-End-Tests durch mit Playwright. Wer es nicht kennt, im Prinzip wird da ein Browser automatisiert, der im Hintergrund vorgeschriebene Regelwerke abfährt. Und das haben wir für uns entdeckt, das ist sehr, sehr hilfreich und wir testen da wirklich vor jedem Release intensivst verschiedene Playbooks durch. Dann fahren wir Performance-Tests. Wir nutzen dafür ein Performance-Test-Suite, man kann behaupten, wir haben die ganz gut im Griff, wir kennen die ganz gut, die ist von einer anderen Firma released worden, aber wir kennen uns damit ganz gut aus. Und die nutzen wir, um Performance-Tests zu machen und auch, dass wir gewährleisten, dass Bottlenecks nicht entstehen, wo wir nicht wollen, dass sie entstehen. Es gibt natürlich immer eine Grenze in der Software und die versuchen wir, so weit wie es geht, nach oben zu verschieben. Und das beweisen wir dadurch auch. Und dann haben wir noch Acceptance-Tests hier bei uns. Ja.
Nein, stopp. Jetzt kommen wir zu dem Q&A, was ich eigentlich meinte.
Ja, dann bist du jetzt dran. Dann gebe ich dir jetzt mal vielen Dank für eure
auch unseren Saalengel jetzt dazu.
Aufmerksamkeit.
Danke. Danke. Also, du meintest QA, ich meinte Questions and Answers. Und da kommt ihr ins Spiel. Und zwar, wüsst mal gern von euch, habt ihr irgendwie jetzt spontan Input von euch, was ihr gesagt habt, hey, das wollte ich schon immer in so einem File-Sync-and-Share-System sehen, dann jetzt raus damit.
Ja.
Wow.
Wenn ich das NES-Spiel als OTT hochlade, dort umbenenne auf NES, ginge das dann auch?
Nein. Also da kann ich kurz antworten. Es ginge natürlich, wenn es durch die Policy Engine erlaubt ist. Die Dateiendung war jetzt nur ein Beispiel, um es an der vordersten Front relativ schnell mal zu demonstrieren, dass wir nicht groß die Inhalte evaluieren müssen. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, einen zweiten Schritt in unserem Post-Processing die Dateien wirklich zu öffnen, zu evaluieren und dann auf MIME-Type-Checks zu gehen, wir können da eigentlich im Prinzip alles evaluieren. Also ja, es würde gehen jetzt nur mit dem .nes. Es würde nicht gehen, es umzubenennen auf eine verbotene Datei. Aber man kann natürlich über diese Policy Engine sagen, okay, der Dateityp ist erlaubt. Aber es gibt bestimmt Möglichkeiten, das Ganze gemein zu umgehen, wenn man es wirklich will und den Source Code vor sich hat.
Danke, das war erstmal die erste Frage. Weitere Fragen vielleicht aus dem Publikum? Vielleicht kann man es hochreichen. Oder? Die Frage war, gibt es die Seiten und Beschreibungen auch auf Deutsch?
Welche Seiten sind denn konkret gemeint? Jetzt die Präsentation oder? Ja. Ich weiß nicht alles. Das ist bei uns, wir haben ein Docs-Team dediziert dafür. Weiß nicht, Klaas, kannst du da irgendwie mir ein bisschen bitte aus der Patsche helfen?
Ja. Vielleicht die Antwort wiederholen?
Ich wiederhole natürlich. Also ich habe jetzt gerade gehört, die Docs etc., das wird auf Deutsch kommen. Wie gesagt, wir sind jetzt seit 1. diesen Jahres an dem Thema dran und wir müssen leider ein bisschen priorisieren. Aber genau das meine ich, was ich vorhin sagte, Feedback, das ist hilfreich für uns. Wenn wir hören, dass es benötigt wird, dann werden wir uns drum bemühen. Danke. Ja, selbstverständlich also, sehr gerne, immer willkommen. Rein.
Darf ich ganz kurz? Ja, klar. Also, unsere Docs selber sind auch in dem GitHub-Repository. Also, wir freuen uns natürlich auch, wenn jemand sagt, hey, cool, ich kann das hier übersetzen und entsprechende Pull-Requests bei uns da starten. Fänden wir cool, weil das nimmt Last von uns und hilft der Community. Letztendlich, für unsere Kunden ist es nicht so relevant, weil die wollen die Doku in Englisch haben, aber die Community, wenn sie in einer anderen Sprache möchte, ist Input aus der Community natürlich super cool. Cool. Weitere Fragen?
Kann man Uploads automatisch mit einem Haltbarkeitsdatum versehen, damit die nach, was weiß ich, 30 Tagen automatisch gelöscht werden?
Also du willst quasi eine Data Retention mit begrenzter Lebensdauer? Auch
mit Dropbox. Und die Kunden können nicht mehr mit FTP umgehen?
Das ist interessanter Input. Gucken wir uns mal an.
Danke.
Weitere Fragen? Ich probiere es mal, ob wir es durchreichen können, ansonsten wiederholen.
Ja, danke erstmal für den Vortrag. Ich benutze zur Dokumenterstellung ganz gerne LaTeX. Und jetzt ist es bei euch ja so, dass ihr das ja doch recht Plug-and-Play mit verschiedenen Apps im Hintergrund auch einbauen könnt. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, ich kann TeX-Code direkt in der Cloud editieren und der baut mir hinten raus meine PDF?
Ich glaube, mein Chef wird mich jetzt gleich fressen, wenn ich das erzähle, aber ShareLaTeX bzw. Overleaf steht auf meiner persönlichen Wunschliste auch schon ganz oben drauf. Müssen wir mal gucken.
Dankeschön.
Weitere Fragen?
Ich glaube, da drüben war gerade noch eine. Sorry, dich jetzt rum.
Kannst du versuchen reinzurufen?
Ich ruf rein, ich wiederhole. Also, ich wiederhole die Frage nochmal für den Stream. Und zwar, es gibt bekannte Cloud-Lösungen wie Nextcloud oder OwnCloud. Warum haben wir das Ganze neu gemacht? Also zum einen Skalierbarkeit, PHP und also diese klassischen LAMP-Stacks, die haben irgendwo Limits bei der Skalierung. Du bringst dir keine 10 Millionen User auf so ein System. Deswegen haben wir uns entschieden, mit Microservices das Ganze von Grund auf neu zu bauen, weil einfach PHP, beziehungsweise die LAMP-Stacks, nicht PHP selbst, aber eher die LAMP-Stacks ihre Limits haben. Beantwortet das die Frage für dich?
Weitere Fragen? Okay. Erstmal da hinten haben wir noch eine. Da komme ich wenigstens mit dem Mikro hin. Aber du kannst schon mal reinrufen, weil du bist recht vorne.
Ich finde POSIX ist ein super tolles Feature. Das ist meines Wissens ein anderen Konkurrenzprodukt, die es so einfach gibt. Wie muss man sich das jetzt in der Praxis vorstellen? Ist es jetzt möglich, sein Home Directory zu share und in beide Richtungen das zu machen? Also ich kann auch über ein NFS gemountetes Share eine Datei reinschieben, die wird dann sofort im Open Cloud angezeigt.
Also ich wiederhole die Frage nochmal, und zwar geht die Frage um POSIX-FS, wie man sich das Ganze vorstellen muss, wie das funktioniert. Ob man einfach ein bestehendes Datenstand, ein Home Directory oder sowas in OpenCloud machen kann. Also mit dem kommenden Release wirst du das tun können, allerdings noch nicht kollaborativ. Du wirst einen Datenstand, den du hast, da reinbekommen. Du kannst ihn im Frontend bearbeiten. Allerdings wird das ein kollaborativer Modus, der von beiden Seiten funktioniert, wird erst mit einem späteren Release kommen. Ist geplant, ja.
Wenn man jetzt lokal im Unternehmen arbeitet, sagen wir, mountet man ja in Regel hin und man macht nicht einfach einen Browser, dann will man dort die Datei editieren. Wenn man aber unterwegs ist, will man die dann möglicherweise
ja. Das hat Per vorhin schon angeschnitten, eben speziell für bestehende Branchenlösungen, wie zum Beispiel irgendwelche großen Datenstände auf irgendwelchen Samba-Shares haben. Ist sowas natürlich zum Migrieren irgendwann sinnvoll.
Also was ja jetzt schon möglich wäre, wäre das Mounten. Gibt es ja WebDAV etc., würde ja jetzt schon gehen. Aber das mit dem POSIX-FS, eine Sache noch dazu. Ja, das wird genauso, ist das geplant. Wir müssen aber Metadaten ablegen. Das heißt, es wird daneben ein kleines Dot-Folderchen geben, in dem wir Metadaten, die wirklich für uns dediziert für die Cloud, wir haben keine Datenbank, wie schon erwähnt. Trotzdem können wir nicht ohne Daten natürlich gewisse Dinge tun. Und die werden dann als Datei nebendran abgelegt. Die wird aber nicht sichtbar sein, weil es ein Dot-File ist. Und ja, man kann das aber einfach einmounten. Das ist noch wichtig zu wissen.
Gut, Frage beantwortet für dich? Cool.
Ja. Meine Frage wäre, vielleicht habt ihr es am Anfang schon gesagt, ich kam leider etwas zu spät. OpenDesk, vielleicht habt ihr euch das schon angeguckt, da ist ja Nextcloud drin. Wäre es möglich, OpenCloud dort quasi als Ersatz für Nextcloud einzubauen, also, inklusive
Collaborator Office? Das ist eine Frage, die am besten der Chef selber beantwortet, weil das ist außerhalb meinem Scope.
Wie viel Zeit habt ihr?
Nein, naja, was heißt der Chef? Halt mein Bereich. Ich weiß gerade nicht, wen ich angucken muss, wo die Frage herkommt.
Professor Knobber.
Dein Christi, ach, der Klaus. Hallo, Klaus. Naja, sagen wir so, technisch ist das kein Problem. Und natürlich hat OwnCloud die letzten Jahre auch schon versucht, in das OpenCloud alias Phoenix-Projekt aufgenommen zu werden. Tatsächlich kommt da auch eine gewisse Freundschaft zwischen OpenTalk und OwnCloud her, weil wir beide seit längerer Zeit vor der Tür stehen. Das hat aber alles politische Gründe. Und an der Stelle kann ich dir das auf einer technischen Ebene nicht mehr beantworten. Es gibt halt ein gewisses Konsortium. Und einige Leute haben da kein Interesse an weiteren Mitspielern drin. Und das ist einfach ein etwas schwieriges Konstrukt, was größtenteils unter der Rubrik historisch gewachsen abzulegen ist. Ja, aber natürlich, was wir dort mit OpenTalk machen und was wir hier mit OpenTalk machen, weckt gewisse Begehrlichkeiten. Insofern, das ist für mich eine Frage der Zeit. Technisch ist das natürlich überhaupt gar kein Problem. Und von dem Ansatz, den meiner Meinung nach OpenDesk hat, ist es natürlich prädestiniert dafür. Das kann man beschleunigen, indem man da einfach mal häufiger nachfragt. Auch eine Form von Support, den wir da wirklich brauchen können, weil das ist einfach eine Frage, welcher Bedarfsträger oder wie auch immer da mal sagt, ich würde gern und wo ist da was. Ja. Ansonsten, ich muss noch mal kurz was zu diesem POSIX-FS-Feature sagen, weil das habt ihr, glaube ich, vorhin nicht gesagt, ja, weil mich das war, ich habe das in meinem Talk schon kurz gesagt, kurze Wiederholung für die, die nicht da waren. Das haben wirklich nämlich wirklich genau dieses parallele Arbeiten und das hat uns als Heinlein, als wir das mal von denen erfahren haben, wie ihr habt sowas, total geflasht. Ne? Ich kann zum Beispiel Samba-Shares mounten oder die Home-Verzeichnisse machen. Ich habe das automatisch revisioniert. Ransomware-Schutz, für mich ein ganz großes Nebenbei-Feature dabei. Jeder speichert lokal Dateien und die OpenCloud kümmert sich darum, dass das versioniert ist. Ich habe aber neulich auch einen schönen Vortrag gehabt im Forschungsbereich wieder. Ja, da gibt es einfach Universitäten, Forschungsinstitute oder auch große Unternehmen, die natürlich bei 20.000 Mitarbeitern auf Petabyte von Dateien sitzen. Und wenn die eine neue Storage-Lösung machen, müssten die einmal komplett migrieren. Also kurz 1,5 Petabyte neu kaufen, rüberziehen, alten wegschmeißen. Das ist ein gewisser Kostenfaktor, auch in diesem Bereich. Und die hat einfach, die Kollegin hat in einem Vortrag verstanden, wie, ich muss das nur draufsetzen auf das vorhandene Dateisystem und alles geht, ja, weil wir das dann einfach indizieren. Wie gesagt, ja. Und dann sind ihr die Gesichtszüge entglitten und sie meinte, das ist ein Gamechanger. Darauf warte ich seit Jahren. Weil die so viele Daten hat, die kommt gar nicht mehr weg. Und darum ist es tatsächlich auch in so einem Bereich ganz spannend. Wir können uns drüber stülpen und dann eben tatsächlich ganz nativ daran arbeiten. Und dann ist natürlich auch Produktionsbereich, Industrie, irgendwelche Maschinen, die irgendwelche Dinger Old-Style, 80er-Jahre-Style ablegen, wo man nicht mehr rankommt, weil die einfach auf ihr SMB-Share, der Faxscanner sozusagen, reingeht. Und parallel sind wir das Interface dann in die moderne Welt zum Sharen, zum Verwalten, zum Zeitablauf festlegen, zum Schutz mit Passwort und so weiter und so fort. Und damit ist das natürlich auch eine super geile Brücke. Und was mit dem POSIX FS noch möglich ist, das wird sich als Anwendungszweck, glaube ich, erst noch zeigen. Und auch ganz geil, das geht auch mit Ceph. Und dann haben wir plötzlich eine Cloud-Oberfläche mit allen Verwaltungsmöglichkeiten für sowas. Ich finde es cool.
Ja, du überziehst also ich Zeit. Denke mal, vielleicht werden auch noch weitere Fragen sein, wie technischer Art, wie löse ich denn die gemeinsamen Zugriffe drauf, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen der...
Darf ich kurz noch was sagen? Dann ja. Sind wir fertig. Also wer jetzt noch Fragen hat, wir wollen jetzt nicht den Rahmen des Vortrags hier sprengen. Wir sind jetzt ungefähr noch ein Stündchen unten am Heinlein-Stand. Wer Fragen hat, kommt vorbei, löchert uns. Wir stehen da und wir versuchen alles zu beantworten.
Genau.
Und vielen Dank.